dann habe ich gesagt, ja, was gibt's denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin gerade etwas besorgt, weil mein Mann hat in den letzten 6 Monaten wirklich viel zugenommen. Was mir aber aufgefallen ist, dass der mit hängenden Schultern und mit wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen mit einer mimischen Starre, aber mit einem nicht so fröhlich daherkam, wie er vor einem Jahr gewesen ist. Er hatte dann eben auch gesagt, dass er sich schuldig fühlt, weil ich meine, er muss ja funktionieren, er muss ja für seine Familie da sein und leisten. Und dass er jetzt eben so einen Einbruch hat, das konnte er sich in dem Moment gar nicht erklären.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Constanze Storr, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizinerin und Oberärztin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Dort ist sie als Allgemeinmedizinerin tätig. Wir sprechen heute über einen Patienten, der sehr schnell deutlich an Gewicht zugenommen hat, ohne dass es eine offensichtliche Erklärung dafür gibt. Vorab eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um das Thema suizidale Gedanken. Wenn Sie selbst mit solchen Gedanken zu kämpfen haben, können Sie die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 jederzeit anrufen.
Da war ich noch Assistenzärztin und hatte gerade meine Rotation in der Allgemeinmedizin in einer allgemeinmedizinischen Praxis, so wie man sich das vorstellt, mit 2 kleinen Behandlungsräumen und einem Chef. Und ich war eben die Assistenzärztin und die Ehefrau des betreffenden Patienten war bei mir in der Sprechstunde. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, warum sie eigentlich kam. Aber beim Hinausgehen bei der Tür, das ist ja oftmals so, dass die Patienten dann eigentlich, wenn das Gespräch schon vorbei ist, noch mal kurz sagen, ach, ich wollte eigentlich noch was mit Ihnen besprechen, Frau Doktor. Und dann habe ich gesagt, ja, was gibt's denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin gerade etwas besorgt, weil mein Mann hat in den letzten 6 Monaten wirklich viel zugenommen und ist richtig dick geworden und ich weiß nicht, was da los ist. Ich meine, er war schon immer nicht der Schlankste, aber irgendwas ist da los, aber er sagt mir auch nicht, was da los ist und ich sehe ja auch eigentlich, was er isst. Und ja, also sie war besorgt und dann haben wir einfach vereinbart, dass ihr Mann natürlich auch erstmal in die Sprechstunde kommt und wir vielleicht erstmal Blut abnehmen und so ist es dann auch gekommen. Also er hatte sich einen Termin vereinbart und kam erstmal zur Blutentnahme und ich hatte eben unseren Helferinnen schon gesagt, was ich alles für Laborwerte haben möchte und das 1-2 Wochen später lagen die Laborwerte da und die waren alle in Ordnung.
Nach was für Laborwerten haben Sie denn gucken lassen oder was haben Sie da genau bestimmen lassen? Was hatten Sie im Kopf, als Sie die Geschichte gehört haben?
Also ich meine natürlich, die erste Idee, die man als Hausärztin hat, ist, dass irgendwas mit der Schilddrüse nicht in Ordnung ist. Ganz klassischerweise ist eben eine Schilddrüsenunterfunktion. Man produziert zu wenig Schilddrüsenhormon und es führt einfach dazu, dass der Stoffwechsel insgesamt langsamer wird. Und eben eine Wirkung davon kann sein, dass man Gewicht zunimmt, obwohl man eigentlich sein Ernährungsverhalten nicht wirklich geändert hat. Aber das war in Ordnung. Die zweite Sache, die man abklären sollte, ist natürlich, ob vielleicht doch eine Überfunktion der Nebenniere vorliegt. Also da würde man dann das basale Cortison bestimmen. Auch das war bei den Patienten in Ordnung.
Das heißt, sie haben erstmal sozusagen die Blutwerte bestimmen lassen, haben die gesehen und irgendwann kam der Mann, der Patient, zu ihnen in die Sprechstunde und sie lernten ihn kennen. Da wussten sie schon, die Blutwerte sind in Ordnung. Was haben sie denn mit ihm besprochen? Wonach haben sie ihn noch gefragt? Woran hätte es noch liegen können?
Genau, also ich habe da so meine Checkliste an Ursachen für Gewichtszunahme und die habe ich dann einfach mit dem Patienten abgearbeitet. Vielleicht noch ergänzend zu sagen, was ich vorhin vergessen hatte, dass auch sein nüchtern Blutzucker in Ordnung gewesen ist, weil das ist auch immer noch so ein Hinweis auf eine Zuckererkrankung, Diabetes mellitus Typ 2, aber auch das war eben in Ordnung gewesen. Und dann kam er zu mir in die Sprechstunde und man hat irgendwie so beim Reingehen, ich kannte den Patienten, ich habe den schon mal eben davor mal gesehen wegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und was mir aber aufgefallen ist, dass der mit hängenden Schultern und mit wirklich, ja, also ich möchte jetzt nicht sagen mit einer mimischen Starre, aber mit einem nicht so fröhlich daherkam, wie er vor einem Jahr gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe meine Checkliste neben mir und habe ihn gefragt, wie denn sein Schlaf ist, ob er denn irgendwie sein Essverhalten geändert hat, ob er denn vermehrt Stress hat, ob er in der letzten Zeit eine Diät gemacht hat und noch mehrere Punkte natürlich.
Und ich glaube, Sie haben ihn auch nach dem Rauchen gefragt. Das ist ja auch was Grund sein könnte, wenn man lange geraucht hat und aufhört, nehmen die meisten zu. Haben Sie auch darüber gesprochen? Was hat er gesagt?
Genau, also er war noch nie Raucher gewesen, glücklicherweise. Das höre ich natürlich als Allgemeinärztin sehr, sehr gerne. Und genau, aber es ist halt wirklich so, das muss man ehrlicherweise sagen, dass viele Ex-Raucher erstmal 3 bis 4 Kilo zunehmen können. Das ist nicht bei allen so, aber das ist natürlich ein Punkt, den man beim Patienten abfragen muss, ganz klar, ja.
Was hat der Patient denn zu den anderen Fragen gesagt? Sie sagten, sie haben sich nach dem Schlaf erkundigt, nach dem Stress im Job, vielleicht auch im Privatleben. Was hat er da alles erzählt?
Genau, also ich hatte ja auch gefragt eben, ob er eine Diät gemacht hatte in der letzten Zeit. Das hat er verneint. Er hatte dann eben gesagt, dass er schon sehr viel Stress hat in der Arbeit. Er hat einen neuen Vorgesetzten oder einen neuen Job begonnen, eine neue Funktion und ist da sehr, sehr gefordert. Und aber er hat jetzt nicht gesagt, dass er unbedingt mehr essen würde durch diesen Stress, weil das kennen wir ja natürlich alle ein bisschen oder beziehungsweise vielleicht der ein oder andere kennt es, wenn man Stress hat, dass man dann sogenannten Frustessen, dieses Verhalten an den Tag legt. Aber das hat er eben verneint. Und er hat sich jetzt auch nicht mit Essen belohnt, das hat er auch verneint. Er hat gesagt, ja, üblicherweise kocht seine Frau, da hat sich eigentlich auch nichts an dem Ernährungsverhalten geändert. Es wird eigentlich fast jeden Tag frisch gekocht. Es gibt eine ausgewogene Ernährung, die eben auch Ballaststoffe und Gemüse beinhaltet und jetzt nicht besonders fett ist. Das einzige Laster, das er angegeben hat, dass er eben ab und an schon mal ein bisschen Schokolade auch isst. Und aber er hat auch gemeint, das ist jetzt nicht übermäßig und er wüsste schon, dass er so ja eigentlich vor einem halben Jahr so eben so 4-5 Kilo eigentlich immer zu viel drauf auf der Waage angezeigt hat.
Ist ja sozusagen dann auch ein interessantes Setting. Also ist ja doch dann eine deutliche Gewichtszunahme, wie die Frau ja auch beobachtet hat, wie er selber erzählt hat. Blutwerte sind in Ordnung, Schilddrüsenwerte sind in Ordnung. Geraucht hat er eh nie, daran kann es nicht liegen. Kein übermäßiges Stressessen oder sich mit Essen belohnen. Also es scheint so aus dem Nichts gekommen zu sein. Und wie ging es dann weiter? Das ist ja doch sehr rätselhaft erstmal.
Ja, also ich habe ja dann eben auch noch die Frage gestellt, wie denn sein Schlaf in letzter Zeit ist, weil wir kennen ja den Zusammenhang, dass wenn man weniger als 5 Stunden Schlaf in der Nacht hat, dass da gibt es ein Hormon, das sogenannte Ghrelin. Das führt dazu, dass man danach vermehrt Hunger hat. Also Schlafentzug ist eigentlich ein Dickmacher per se über die hormonelle Achse. Und da hat er gesagt, ja, er schläft wirklich sehr, sehr schlecht. Und Schlafstörungen sind, das wusste ich damals natürlich noch nicht, heute bin ich in der Psychiatrie tätig, bei Schlafstörungen muss man immer gleich mal hellhörig werden, weil das eben auch ein erstes Symptom einer psychiatrischen Erkrankung sein kann. Und ja, da habe ich dann einfach mal noch ein bisschen weiter gefragt.
Was haben Sie denn genau gefragt?
Ich habe ihn dann eben gefragt, wie denn die Stimmung in letzter Zeit sei. Und ich habe ihn gefragt, ob er irgendwie viel grübeln muss, ob es irgendwelche, wir nennen das formale Denkstörungen gibt, eben wie das Grübeln, ob eben er hatte ja schon gesagt, dass er sehr viel Stress in dieser neuen Funktion beruflich hat. Und das hat er dann eben alles bejaht. Er hat gesagt, er hat eben diesen Stress und er muss schon die ganze Zeit grübeln und er kommt einfach nicht aus diesen Gedankenschleifen, vor allem dann nachts raus, weil er einfach dann auch ein bisschen Angst hat. Und eigentlich sei seine Stimmung auch nicht wirklich gut. Also ich frage dann immer auf einer Skala von 0 bis 10, wie die Stimmung denn ist. Und dann hat er eben gesagt, er hatte, ich glaube, eine 2 oder eine 3 hat er angegeben. Genau. Und dann ist natürlich meine nächste Frage, die ich dann habe, ist natürlich, ob er lebensmüde Gedanken schon mal hatte, ob er das kennt. Und dann hat er eben gesagt, ja, er hat leider wirklich vor einem halben Jahr oder eben vor 7 Monaten hatte das begonnen, dass er aus diesem Stimmungstief nicht mehr rauskam und auch lebensmüde Gedanken hatte. Und er konnte sich auch eben nicht mehr irgendwie zu irgendwas aufraffen. Und ja, und er war einfach freudlos. Und so hatte er dann eben in dem Gespräch die Kardinalsymptome einer klassischen Depression präsentiert.
Bevor wir dazu kommen, ob man da noch einen bestimmten Test machen kann, Sie hatten es ja jetzt im Gespräch rausgearbeitet durch Ihre Fragen. Was hatten Sie denn für einen Eindruck? Sie waren ja am Anfang bei den körperlichen Sachen, Blutabnahme und dergleichen mehr. Was waren die Blutwerte? Was hatten Sie für einen Eindruck, wie der Patient reagiert hat, als Sie dann gefragt haben, so, ja, wie geht's Ihnen eigentlich oder wie fühlen Sie sich? Das ist ja dann nochmal eine andere Ebene und manchmal ist man ja auch ganz froh, wenn man danach gefragt wird. Viele fragen ja gar nicht so genau danach und jetzt kommt endlich mal jemand, der es wissen will.
Genau, das ist richtig. Also ich hatte auch eher das Gefühl, dass da eine Erleichterung bei dem Patienten vorlag, dass da jemand mal gefragt hat, auch eben diese Frage nach den lebensmüden Gedanken. Da haben vor allem natürlich auch die jungen Kolleginnen und Kollegen immer so ein bisschen Hemmungen, das zu fragen, weil irgendwie hält sich doch immer noch dieser Mythos, dass wenn man danach fragt, dass man den Patienten dann erst recht auf die Gedanken bringt. Es ist aber Gott sei Dank so, dass wir heute wissen, die Patienten sind erleichtert, wenn man danach fragt, weil sie sich dann endlich mal öffnen können. Und so war es eben bei dem Patienten auch. Und er war erleichtert, dass er mal das jemandem erzählen konnte. Und dann rückte er doch heraus, dass er doch einen Psychiater auch schon aufgesucht hatte. Und weil ihm schon klar war, dass da einfach, dass er alleine damit nicht mehr klarkommt und dass er jetzt einfach professionelle Hilfe braucht.
Das heißt, es war sozusagen schon im Vorhinein was passiert, was er Ihnen noch gar nicht erzählt hatte. Ganz kurz noch, bevor wir zu dem Psychiater kommen und was er da schon alles erlebt oder gemacht hatte, machen Sie dann noch einen Test wie einen Fragebogen oder reicht Ihnen das im Gespräch, dass Sie schon merken, ah, da sind ganz viele Kriterien, die in Richtung Depression deuten?
Nee, also man würde natürlich dann schon einen Fragebogen machen. Der häufigste Fragebogen, der da zum Einsatz kommt, ist das sogenannte Beck-Depressionsinventar. Das ist ein zweiseitiger Fragebogen, wo man sehr gut eben auch den Schweregrad der Depression dann abschätzen kann.
Was haben Sie denn über diesen Gang zum Psychiater erfahren? Was war da schon erfolgt alles?
Also bei dem Gang zum Psychiater habe ich dann erfahren, dass er erstmal niemandem davon erzählt hat, schon gar nicht seiner Frau, weil er die eben nicht belasten wollte. Und das hat er ganz alleine mit sich ausgemacht und hat aber dann schon, hat man gemerkt, so von der Gefühlslage ist da immer auch, also man merkt es ja so ein bisschen als Arzt, dass der Patient, da waren so ein bisschen Schamgefühle und hat man auch das Gefühl, er hatte dann eben auch gesagt, dass er sich schuldig fühlt, weil ich meine, er muss ja funktionieren, er muss ja für seine Familie da sein und leisten und dass er jetzt eben so einen Einbruch hat, das konnte er sich in dem Moment gar nicht erklären. Aber da hat er ja letztendlich die richtigen Konsequenzen gezogen und hat sich dann professionelle Hilfe glücklicherweise gesucht.
Was hatte der Psychiater denn mit dem Patienten gemacht? Hat er da schon eine Therapie erfahren?
Genau, der Psychiater hatte schon eine medikamentöse Therapie eingeleitet. Also es kam letztendlich bei dem Patienten raus, dass er wirklich eine schwere Depression hatte. Wir teilen das ja ein in leichte, mittelgradige und schwere Depressionen. Und da muss man leitliniengemäß auch ein Medikament geben. Da reicht Psychotherapie alleine nicht aus. Und da wir in Deutschland leider eine unschöne Situation haben und Psychotherapieplätze immer lange Wartelisten haben, hat der Psychiater ganz genau richtig reagiert und hat eben mit einem Antidepressivum begonnen. Das war, soweit ich das jetzt noch erinnere, das Escitalopram. Und weil der Patient natürlich auch über Schlafstörungen, massive Schlafstörungen und Durchschlafstörungen und frühes Erwachen geklagt hat, hat er ihm auch zeitgleich noch ein sogenanntes atypisches Antipsychotikum dazugegeben, das Quetiapin.
Das gibt man normalerweise, glaube ich, bei anderen Erkrankungen, aber bei Schlafstörungen dann in niedriger Dosierung. Können Sie das kurz nochmal aufdröseln, bitte?
Genau, in niedriger Dosierung kann man das eben auch ein bisschen, es hat so ein bisschen beruhigende Wirkung eben und eben hilft auch sehr, sehr gut beim Schlafen. Aber eigentlich ist es ein Medikament, das man bei psychotischen Erkrankungen einsetzt. Aber es wird eben auch in der Depressionstherapie oder auch bei anderen psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt und ist ein sehr sicheres Medikament und hat relativ wenig Nebenwirkungen, wird auch gut von den Patienten angenommen und vertragen.
Aber eine Nebenwirkung hat es dann doch.
Ja, eine Nebenwirkung hat es dann leider doch. Und da kommen wir letztendlich jetzt zum Beginn unserer Visite zurück. Mhm. Und eine Nebenwirkung ist eben die Gewichtszunahme. Und als er dann gesagt hat, er nimmt jetzt eben seit 6 Monaten das Quetiapin ein, lag es dann eben auf der Hand, wodurch die Gewichtszunahme zustande kam bei ihm.
War ihm das denn bekannt? Also als Sie dann sagten, ich glaube, ich weiß die Lösung, woher Ihre Gewichtszunahme kommt? Oder hatte er das noch gar nicht so richtig gehört, dass das eine Nebenwirkung sein kann?
Ich bin mir nicht mehr sicher, ich würde jetzt lügen. Also üblicherweise ist es heute schon so, dass die Psychiater über diese Nebenwirkungen aufklären. Wenn natürlich jemand schwer depressiv ist, ist die Konzentration manchmal auch eingeschränkt. Ich glaube, er wusste es nicht mehr, aber das heißt nicht, dass der Psychiater ihn nicht drüber aufgeklärt hat über diese Nebenwirkung.
Der Patient hat die Medikamente ja schon eine ganze Weile genommen und trotzdem ging es ihm psychisch nicht wirklich besser. Woran kann das gelegen haben?
Da gibt es natürlich mehrere Ursachen dafür. Also was man vielleicht initial noch sagen kann, es ging ihm natürlich dahingehend besser, dass die Schlafstörungen schon weg waren. Also er hat in dem Moment, als er zu mir kam, schon wieder gut durchgeschlafen und konnte eben in der Nacht auch zur Ruhe kommen. Also das war auf jeden Fall schon behoben. Aber eben die Stimmung war noch nicht so richtig deutlich gebessert. Das ist richtig. Da würde man in dem Setting letztendlich auch mal gucken, ob der Patient überhaupt erstens natürlich das Medikament eingenommen hat, das Antidepressivum, und zweitens würde man dann zum Beispiel auch mal einen Spiegel im Blut bestimmen, ob überhaupt ein ausreichender Wirkspiegel vorliegt. Das ist aber letztendlich Sache des Psychiaters gewesen, da habe ich mich jetzt nicht involviert. Für mich, mein Arbeitsauftrag war ja letztendlich, mich um die Gewichtszunahme zu kümmern. Und das haben wir dann eben in dem Moment auch besprochen.
Was haben Sie ihm denn geraten?
Ich habe ihm erstmal geraten, so wie ich es allen Patienten mache, die mit Übergewicht zu mir kommen, erstmal für 7 Tage lang ein Ernährungstagebuch zu führen. Weil wir wissen ja, dass der Patient initial schon ein bisschen zu viel Gewicht auf die Waage gebracht hat. Und da sind natürlich auch Diätfehler dabei, die er gemacht hat, eben auch das Schokoladeessen am Abend. Dies gilt zu identifizieren, weil diese Diätfehler, die vielleicht beim Gesunden oder sagen wir mal beim Menschen, der eben keine Antidepressiva oder eben Antipsychotika einem nicht so sehr ins Gewicht fallen würden, aber die dann natürlich durch dieses Medikament, wie zum Beispiel das Quetiapin, potenziert werden, weil dieses Medikament einfach in den Stoffwechsel eingreift. Wie das genau wirkt, das wissen wir leider heute nicht. Wir vermuten, jetzt wird es mal ein bisschen fachlich, dass das mit dem Histaminrezeptor zusammenhängt, aber ganz genau wissen wir es leider heute immer noch nicht.
Er sollte also ein Ernährungstagebuch führen. Und was haben Sie mit ihm besprochen? Ich meine, zu Hause wusste noch keiner davon. Er hat das ja ganz alleine alles mit sich ausgemacht.
Genau, weil eben da ist einfach viel Schuld und Scham mit dabei. Und ich hatte natürlich schon mit ihm besprochen, dass er mit seiner Frau darüber reden muss. Und das hat er dann auch Gott sei Dank gemacht, und er kam dann eben auch eine Woche später mit dem Ernährungstagebuch und berichtete, dass seine Frau eben sehr verständnisvoll war und auch erleichtert, dass sie letztendlich jetzt wusste, was mit ihm los ist und woher die Gewichtszunahme kam, und dass sie war letztendlich auch stolz auf ihn, dass er da sich professionelle Hilfe gesucht hat, weil das ist ja jetzt inzwischen ja fast 10 Jahre her. Ich würde sagen, vor 10 Jahren war es schon noch so, dass psychiatrische Erkrankungen immer noch so ein bisschen ein Stigma tragen. Und aber sie ist da ganz offen mit umgegangen und war sehr froh, dass er sich dann ihr gegenüber auch geöffnet hat.
Und wie konnten Sie ihm weiterhelfen? Was haben Sie ihm verschrieben oder geraten weiterhin?
Also er hat ja dann Gott sei Dank die Psychotherapie begonnen. Es ging ihm dann auch langsam besser. Und mit dem Ernährungstagebuch konnten wir eben noch ein paar andere Diätfehler identifizieren. Also soweit ich das jetzt noch erinnere, war die Ernährung halt doch nicht ganz so gemüselastig, wie es zuerst berichtet wurde, sondern da waren halt dann eben schon sehr energiedichte Lebensmittel wie Fleisch und Wurst waren auch mit dabei und natürlich auch Fette, die nicht unbedingt hilfreich sind. Und dann haben wir eben nochmal eine Ernährungsberatung initiiert und überlegt, was er noch an Ballaststoffen eben dazu nehmen kann, weil die Ballaststoffe haben natürlich den Vorteil, dass sie satt machen, ohne letztendlich dick zu machen, haben drüber gesprochen, dass er Essenspausen einhalten soll. Das war nämlich auch noch ein Problem, dieses Snacking-Verhalten, dass man eben zwischen den Hauptmahlzeiten so stündlich, ah, da liegt ja noch ein Schokoriegel und ich könnte ja jetzt noch mal einen Apfel essen. Weil wir wissen heute, dass es eben wichtig ist, dass der Insulinspiegel auch die Möglichkeit hat, sich abzusenken. Und konnten wir eigentlich einige Sachen besprechen und die hat er dann auch umgesetzt. Natürlich das Thema Bewegung, auch ein wichtiges Thema, aber ich sage meinen Patientinnen und Patienten eigentlich immer, dass Bewegung nur der kleine Bruder von der Kalorienrestriktion oder Reduktion ist. Und aber da auch da, das hatte ihm natürlich dann auch sein Verhaltenstherapeut gesagt, dass er Bewegung auch aufgrund seiner Depression unbedingt in seinen Alltag integrieren muss. Und dann ist er eben die empfohlenen 5x30 Minuten pro Woche an Bewegung hat er dann auch aufgenommen.
Da muss ich jetzt doch noch mal bei zwei Punkten nachfragen. Zum einen die Ballaststoffe, das ist ja so ein Schlagwort, was man hört. Ja, man soll viele Ballaststoffe essen und das ist gut. Da könnten Sie doch noch mal ein paar Beispiele bitte geben, weil das ja die Hörerinnen und Hörer auch interessieren könnte. Stichwort Ballaststoff hört man, aber was ist das genau? Was soll ich denn da jetzt essen, was mir gut tut?
Ja, das ist sehr gut, dass Sie danach fragen und das ist auch ein wichtiges Thema, das mir persönlich auch am Herzen liegt, weil wir einfach viel zu wenig Ballaststoffe generell zu uns nehmen. Also vor circa 100 Jahren haben wir 100 Gramm Ballaststoffe am Tag zu uns genommen und jetzt schaffen wir gerade mal, wenn überhaupt, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 30 Gramm, ein bisschen mehr wäre wahrscheinlich günstiger. Aber Ballaststoffe sind letztendlich Nahrungsmittel, die nicht gut, ich spreche jetzt mal umgangssprachlich, nicht gut verdaut werden und einfach durch den Körper durchwandern, ohne letztendlich Kalorien zu liefern. Ich glaube, das ist eine ganz gute Erklärung für Ballaststoffe. Mhm. Und Ballaststoffe findet man vor allem eben in Vollkornprodukten, also Vollkornbrot oder eben auch Vollkornhaferflocken und natürlich auch im Gemüse.
Mhm. Und solche Sachen, die man im Müsli hat, so Leinsamen und sowas, gehört das auch dazu?
Das ist richtig. Leinsamen gehören da auch dazu. Oder jetzt zurzeit werden ja auch die Chia- oder Kia-Samen sehr gehypt. Die gehen auch relativ unverdaut eigentlich durch den Magen-Darm-Trakt wieder durch und füllen aber letztendlich den Magen-Darm-Trakt, ohne wesentlich Kalorien zu liefern.
Und meine zweite Frage ist, Sie haben gesagt, Sie sagen Ihren Patientinnen und Patienten oft, die Bewegung ist der kleine Bruder von der Ernährung. Was heißt das genau?
Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wo wir Kalorien verbrauchen. Also es gibt zum einen den Grundumsatz. Das ist letztendlich die Energie, die der Körper aufwenden muss, um uns in Ruhe am Leben zu halten. Und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Aktivität. Jemand, der auf einem Bau arbeitet, der hat natürlich eine höhere Aktivität und auch einen höheren Kalorienbedarf als jemand, der einen sitzenden Bürojob macht. Das muss ich in die Berechnung mit einbeziehen. Und dann gibt's eben auch noch die Wärmeentwicklung während des Essens. Die verbraucht auch Kalorien. Mhm. Und so komme ich letztendlich zum Gesamtenergieumsatz. Und da spielt dann, wenn ich um den Verbrauch eben mir Gedanken mache, die Bewegung oder wie aktiv ich bin, nicht so eine große Rolle bei der Gewichtsabnahme wie jetzt eben die Kalorienreduktion an sich. Also das, was ich zu mir führe, ist deutlich hat eine deutlich höhere Gewichtung als das, was ich eben verbrauche.
Ist für manche vielleicht enttäuschend, das zu hören. Weil, also würde ich mich selber, würde ich mich selber auch dazu zählen, nach dem Motto, ich lasse alles, wie es ist, aber mach mehr Sport oder geh mehr spazieren. Also hilft vielleicht bei manchen, aber bei nicht allen. Und man muss dann doch ans Essen ran. Ne? Man kann nicht immer alles so lassen, wie es ist und hoffen, dass es dann anders wird.
Ja, genau. Also man muss natürlich schon ehrlich zu sich selbst sein. Und weil ich ja aus einem verhaltenstherapeutischen Institut komme, ist es auch immer wichtig, sein Verhalten erstmal zu analysieren, was man denn so macht. Und aufgrund dieser Datenbasis, die ich dann erhebe mit dem Ernährungstagebuch, das ist ja letztendlich nichts anderes als ein verhaltenstherapeutisches Werkzeug, ehrlich zu gucken, wo eben die Schwachstellen oder wo eben problematisches Verhalten vorliegt.
Wie ging es denn mit dem Patienten weiter? Sie haben gesagt, er hat eine Ernährungsberatung gekriegt, Bewegungstherapie, mehr Bewegung wurde angestoßen. Wie ging es ihm langfristig? Musste er weiter beide Medikamente nehmen? Das eine tat ihm ja nicht wirklich gut mit der Gewichtszunahme.
Genau. Also es ging dahingehend weiter, dass er natürlich dann seine Psychotherapie begonnen hatte und im Lauf dann auch das Quetiapin natürlich weglassen konnte, weil der Schlaf deutlich gebessert war. Es ist aber leider nicht so, dass wenn man das Quetiapin absetzt, dass automatisch dann die gewonnenen Kilos auch wieder weggehen, sondern man muss letztendlich wie jeder andere auch über die Kalorienreduktion, über das Essverhalten und über die Bewegung dann gegensteuern.
Was würden Sie sagen, ist ganz typisch für diesen Fall? Sie haben ja viel mit dem Patienten gesprochen. Was kann man daraus ableiten?
Also die Gewichtszunahme hat häufig eben auch noch andere Ursachen, als an die man so langläufig in der Praxis denkt. Man ist ja immer schnell dazu geneigt, dass man sagt, okay, ja, essen Sie halt einfach weniger. Aber so einfach ist es halt nicht. Und vor allem in einer Bevölkerung, wo wir wirklich inzwischen einen hohen Anteil an Übergewichtigen haben, muss man sich schon gut Gedanken machen, ob da vielleicht noch andere Ursachen liegen könnten. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich auch aus dem Fall mitgenommen habe und was auch für andere wichtig sein könnte.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.